da gab es anscheinend eben, wie wir das nennen, Superspreader-Events, wo eben eine Person sehr viele Leute angesteckt hat. Und das gibt es eben auch beim Andes-Virus. Und das ist jetzt auch der Grund, warum Leute nervös werden bei diesem Ausbruch auf diesem Kreuzfahrtschiff.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 10. Mai 2026. Und ich habe mir gedacht, wir werden dieses Mal über das Andes-Virus sprechen. Ich wollte schon mal eine Episode über das Andes-Virus machen. Habe mir aber dann gedacht, naja, das interessiert vielleicht keinen, weil es eigentlich nicht so viele Fälle gibt. Aber jetzt gibt es einen Anlass dafür. Ich muss dazu sagen, ich muss mich entschuldigen, wenn man mich etwas schwerer versteht. Ich habe jetzt schon wieder einen grippalen Infekt und der macht mir gerade beim Hals zu schaffen. Aber ich werde trotzdem versuchen, das zusammenzufassen, was da gerade los ist und auch ein bisschen Hintergrundinformation zum Andes-Virus zu geben. Okay. Das Andes-Virus ist ein Hunter-Virus. Was wissen wir von Hunter-Viren? Die sind nach dem Hunter-Ahn-Fluss in Südkorea, oder weiß gar nicht, ob Südkorea ist, in Korea benannt. Ein Hunter-Virus ist das erste Mal während dem Koreakrieg aufgetaucht und hat Erkrankungen in amerikanischen Soldaten verursacht. Und Jahre später hat man das Virus, das das verursacht hat, eben isoliert, ist draufgekommen, dass die Erkrankung eben von diesem Virus, dem Hantan-Virus, verursacht wird und das springt eben von Nagetieren auf Menschen über. Durch Kontakt mit den Nagetieren selbst, mit getrocknetem Urin, Speichel, Kot. Aber dazu werden wir noch kommen. Das ist aber so, es gibt global alle möglichen unterschiedlichen Hunter-Viren. Viele davon sitzen in Nagetieren, manche auch in anderen Tieren wie Fledermäusen. Und auch in Europa haben wir Hunter-Viren. Das Hunter-Virus, das in Europa am meisten vorkommt, nennt sich Pomala-Virus. Das kommt auch in Österreich und in Deutschland vor und verursacht Infektionen im Menschen, wird von Rötelmäusen auf Menschen übertragen. Und dann haben wir in Europa auch noch zum Beispiel das Dobrava-Belgrad-Virus. Das kann eben auch von unterschiedlichsten oder von Nagetieren auf Menschen überspringen. Die europäischen Varianten sind weniger problematisch, was die Schwere der Erkrankung betrifft. Obwohl, verglichen eben mit den amerikanischen Varianten, beim Pomala-Virus haben wir eine Mortalitätsrate von etwa 0,5%, beim Dobrava-Belgrad-Virus etwa 10% und dann gibt es noch ein paar andere. Aber der Punkt ist, es gibt viele unterschiedliche Hunter-Viren weltweit und die können eben Probleme in Menschen verursachen, wenn es zu zoonotischen Infektionen kommt. Das Andes-Virus ist speziell und das ist das einzige Hunter-Virus, wo das vorkommt. Da weiß man auch von Mensch zu Mensch Übertragungen. Und darauf werden wir noch eingehen. Aber jetzt ein bisschen was zum Virus selbst. Das Virus hat ein einzelsträngiges RNA-Genom mit negativer Polarisierung. Das ist etwa 12.000 Basenpaare groß. Und das ist segmentiert. Das ist wie beim Influenza-Virus. Bei Hunter-Viren und auch beim Andes-Virus haben wir drei Genomsegmente. Die nennen sich ganz einfach S, M und L. Small, Medium, Large. Und das S-Segment, das kleine Segment, kodiert für das Nukleoprotein. Das M-Segment für das Spike-Protein, das heißt in dem Fall GNGC, also Glycoprotein N-Terminal, Glycoprotein C-Terminal. Das wird als ein Protein hergestellt und dann gespalten. Es ist sehr kompliziert, dieses GNGC-Protein. Und zu dem werden wir vielleicht am Schluss noch kommen. Das macht die Herstellung von Impfstoffen nicht einfacher. Und das L oder Large Segment kodiert für eine Polymerase. Also das Virus ist eigentlich sehr einfach gestrickt. Drinnen haben wir eben unser Genom. Da sitzt ein Nukleoprotein drauf, das das schützt. Wir haben eine Polymerase, die damit assoziiert ist. Und dann haben wir eine Lipidmembran und in der Lipidmembran sitzt das GNGC-Spike-Protein. Wie gesagt, das ist kompliziert von der Faltung her. Mittlerweile versteht man die Struktur besser, aber auch noch nicht ganz genau. Es hat drei Transmembrandomänen. Also wie gesagt, recht kompliziert gefaltet. Die Partikel sind so 80 bis 160 Nanometer im Durchmesser von den Neuwelt-Hantaviren, und da gehört das Andes-Virus dazu, aber auch das Sinombre-Virus in den USA. Von den Neuwelt-Hantaviren weiß man, dass die Protokatharin 1, das ist ein Protein auf der Zelloberfläche, dass die dieses Protein als Rezeptor verwenden. Und wenn das Virus angedockt hat an die Zelle, wird es aufgenommen ins Endosom. Das sind so kleine Vesikel, die Viren eben aufnehmen. Die Zelle bringt das Virus über das Endosom in die Zelle rein und dann kommt es zu einer pH-Verschiebung im Endosom, der pH-Wert sinkt und dann kommt es dadurch zu einer Veränderung der Struktur von diesem Spike-Protein. Das fusioniert dann die virale Membran mit der Zellmembran und dann kann das Genom raus in die Zelle rein, ins Zytoplasma, und kann dort anfangen, sich, das Genom kann dort anfangen, sich zu vermehren, und dann werden neue Viruspartikel gebaut und die Zelle fängt dann, wird vom Virus gehijackt und fängt dann an, neue Viren zu sekretieren. Also grundsätzlich nichts Besonderes, aber ja, die Struktur von diesem Spike-Protein ist kompliziert. Was es interessant macht, das ist einer der Gründe, warum ich vor Jahren angefangen habe, an diesem Virus zu arbeiten. Der andere Grund ist, dass Hantaviren für mich sowieso interessant sind. Ich bin in einer Gegend in Österreich aufgewachsen, in der Steiermark, wo es doch recht viele Pumala-Virusinfektionen gibt. Und mir war das schon als Jugendlicher bekannt. Und das ist einer der Gründe, warum ich dann wirklich mit Viren arbeiten wollte und in die Virologie wollte. Okay, aber zurück zum Andes-Virus. Wo kommt das vor? Das zirkuliert in Nagetieren, in Südamerika, in Chile und in Argentinien und vielleicht auch bis in angrenzenden Ländern. Der Hauptwirt für dieses Virus ist Oligorhizomys longicaudatus. Das ist auf Deutsch die Langschwanz-Zwergreißratte. Das ist im Prinzip eine Neuweltratte. Aber auch andere Nagetiere können das Virus tragen. Und die sind eben infiziert. Die haben nicht unbedingt eine Erkrankung, können aber chronisch infiziert sein. Und die können das Virus über Speichel, Urin, Kot, aber auch direkten Kontakt, also Bisse, Kratzer, auf Menschen übertragen. Oft passiert es auch, dass Speichel oder Urin oder Kot eintrocknen. Dann wird Staub aufgewirbelt, wenn man zum Beispiel zusammenkehrt in einem Areal, wo diese Tiere vorkommen. Und dann atmet man das ein und dann infiziert man sich über die Lunge. Wie gesagt, das ist der Hauptweg auch bei Andes-Virusinfektionen, wie sich Menschen infizieren, durch direkten Kontakt mit diesen Nagetieren oder mit ihren Ausscheidungen. Über Mensch-zu-Mensch-Übertragung reden wir später noch. Aber das ist normalerweise, was passiert bei Andes-Virusinfektionen. Und die Leute, die da ein hohes Risiko haben, sind Wanderer, Landwirte, Camper, Waldarbeiter, Bergarbeiter, Militärpersonal, aber auch Zoologen. Also vor allem Leute, die in der Natur draußen unterwegs sind, wo diese Nagetiere vorkommen. Und das betrifft in Südamerika eben vor allem auch rurale Gebiete. Wenn man sich angesteckt hat, dauert die Inkubationszeit etwa 1 bis 8 Wochen. Ich glaube, 1 bis 6 Wochen ist eher die Regel, aber es kann bis zu 8 Wochen lang dauern. Wenn man dann Symptome bekommt, gibt es eine erste Phase, die dauert so 1 bis 5 Tage. Die ist Influenza ähnlich. Das ist bei vielen Viren so, einfach deshalb bei diesen viralen Infektionen, wenn sie mal Symptome triggern, wenn sie mal anfangen, wirklich stärker zu replizieren, stimulieren die das angeborene Immunsystem. Und dann kommt es zur Ausschüttung von angeborenen Botenstoffen wie Interferonen. Und die lösen dann diese Symptome aus. Und es sind eigentlich immer die gleichen Symptome. Das ist Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Kopfweh und beim Andes-Virus auch Kurzatmigkeit, weil es eben in den Atemwegen wächst. Ja, das dauert so 1 bis 5 Tage und dann kommt es in den meisten Fällen zu einer zweiten Phase. Und das ist das Problem. Das ist eine kardiopulmonäre Phase, also kardiopulmonär, Herz und Lunge. Das klingt nicht gut. Das zeichnet sich aus durch zuerst einen unregelmäßigen und oft sehr schnellen Puls und dann einen kardiogenen Schock. Das heißt im Prinzip, dass das Herz nicht mehr genug Blut pumpen kann, um den Körper zu versorgen. Zeitgleich kann es auch zu Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge kommen, sehr niedrigen Blutdruck, Atemstillstand und so weiter und so fort. Und in der Phase kommt eben relativ oft zum Tod, und zwar oft recht schnell und spontan. Und diese Infektion hat eine etwa 20-40%ige Mortalitätsrate. Benannt wird diese Erkrankung, und das tritt nicht nur bei Andes-Virus auf, sondern auch bei anderen Neuwelt-Hunter-Viren, wie eben dem Sinombre-Virus in den USA. Nennen tut man das Hunter-Virus Pulmonary Syndrome, also Hunter-Virus Pulmonäres Syndrom, HPS. Und das ist im Kontrast zu was Altwelt-Hunter-Viren anstellen, also die es in Europa gibt, aber auch in Asien zum Beispiel. Die verursachen eine Erkrankung, die nennt sich HFRS. Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom. Also da ist die Niere mit beteiligt. Also Neuwelt-Hunter-Viren wie Andes-Viren eher die Lunge und das Herz. Altwelt-Hunter-Viren betreffen vor allem die Nieren. Gut, wie gesagt, 20-40% Mortalitätsrate, das ist recht hoch. Auch wenn man das überlebt, kann das einige Zeit dauern, bis man sich erholt hat. Oft Monate, bis die Lungenfunktion wieder zurück ist. Also diese Erkrankung ist wirklich kein Zuckerschlecken. Das ist wirklich eine hochproblematische Viruserkrankung, die wirklich oft zum Tod führt und zu sehr schweren Erkrankungen. Okay, ein bisschen was zur Geschichte. Andes-Virus ist 1995 entdeckt worden. Da gab es Ausbrüche in Argentinien und zur ähnlichen, fast zur gleichen Zeit auch in Chile und eben in bergigen Regionen im Andesgebirge. Und deshalb nennt man das Virus eben, oder wurde das Virus Andes-Virus genannt. Man muss noch dazu sagen, das Virus hat unterschiedliche Kladen, unterschiedliche Varianten, die anscheinend auch vielleicht unterschiedliches Potenzial haben, Menschen zu infizieren und von Mensch zu Mensch zu springen. Ich glaube, da weiß man auch noch nicht genug, aber es gibt Hinweise darauf, dass das einen Einfluss haben könnte. 1996 gab es dann erste Hinweise für Mensch-zu-Mensch-Übertragungen. Und zwar in der Rio Negro-Provinz. Da hat man sich das über epidemiologische Daten angeschaut und über Sequenzen und hat dann festgestellt, naja, da gibt es ein paar Ausbrüche, die miteinander zusammenhängen. Und das ließ den Schluss zu, dass es hier zu Mensch-Übertragung gekommen ist durch Kontakt. 2014 gab es dann Cluster in Argentinien, die untersucht wurden, wo man auch vermutet hat, dass es zu Mensch-Übertragung gekommen ist. Das waren epidemiologische Studien, wo man sich das eben im Nachhinein angeschaut hat. Aber es waren eben schon die Hinweise darauf, dass das passieren kann. Und dann 2018, 2019 ist es zu einem relativ großen Ausbruch in einem Dorf, das nennt sich Epoyen, in der Chubut-Provinz gekommen. Da gab es 34 bestätigte Fälle und 11 Tote. Und die haben das untersucht und festgestellt, dass die R0 2,12, so R0, das ist die Reproduktionszahl, das heißt, die beschreibt, wie viele Personen eine infizierte Person ansteckt. Also 2,12 heißt zumindest, der Ausbruch wird größer. Und das konnte man zurückführen, die meisten dieser Infektionen in Epoyen konnte man zurückführen auf 3 Personen. Und da gab es anscheinend eben, wie wir das nennen, Superspreader-Events, wo eben eine Person sehr viele Leute angesteckt hat. Das kennt man von SARS-CoV-1, das haben wir bei der letzten Episode besprochen. Und das gibt's eben auch beim Andes-Virus. Und das ist jetzt auch der Grund, warum Leute nervös werden bei diesem Ausbruch auf diesem Kreuzfahrtschiff. Man weiß, dass dieses Andes-Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist, in manchen Fällen. Wir haben aber nicht genügend Erfahrung damit. Man weiß recht wenig. Also man kennt diese Cluster, man kennt diesen Ausbruch in Epoyen, der eben aufgehalten werden konnte. Aber man weiß nicht genau, wie es zur Übertragung kommt. Also man weiß schon wie, aber man hat trotzdem recht wenig Erfahrung damit. Und da gibt es noch sehr viele offene Fragen. Es scheint so, dass man vor allem infektiös ist, wenn man anfängt, Symptome zu haben. Also es scheint nicht wirklich viele Übertragungen zu geben während der Inkubationszeit. Aber es kann sein, dass das trotzdem passieren kann. Es ist auch nicht ganz klar, wie eng der Kontakt sein muss. Die Annahme ist, es braucht relativ engen Kontakt, aber das ist nicht immer der Fall bei all diesen untersuchten Ausbrüchen. Man nimmt an, dass das Virus über respiratorische Tröpfchen übertragen werden kann, über Speichel. Es gibt auch Fälle, wo Übertragung über Muttermilch oder über die Plazenta angenommen wurde, und es kann auch sein, dass der Verdauungstrakt, also die oral-fäkale Route, vielleicht da ein bisschen eine Rolle spielt. Aber man hat eben nicht genug Erfahrungswerte, und das macht es echt schwierig, diese Geschichte mit dem Kreuzfahrtschiff einzuschätzen? Ich glaube, es nehmen alle an, dass man das stoppen kann, dass man das Contract Tracing gut machen kann und dass es hier nicht zu einer explosiven Vermehrung kommt. Das hat auch damit zu tun, dass die Inkubationszeit sehr lang ist und die Generationsdauer sozusagen lang ist. Und ich glaube, ich bin da sehr positiv, dass man das aufhalten kann. Aber wie gesagt, es gibt viele offene Fragen und ganz am Schluss komme ich dann noch zu Impfstoffen und Therapien und auch da gibt es viele offene Fragen. Grundsätzlich ist es so, dass an Hantavirin ja auch nicht so viel geforscht wird, da wird auch nicht so viel Forschungsförderung dafür aufgewandt. Es gibt relativ wenig Fälle und das führt eben dazu, dass man relativ wenig weiß. Übrigens, um das in Perspektive zu setzen, in Südamerika, also in Argentinien und Chile, gibt es so 100 bis 200 Fälle von Andesvirusinfektionen jedes Jahr, die dokumentiert sind. Die meisten davon führen eben nicht zu Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Wie gesagt, viele offene Fragen. Warum passiert das manchmal? Meistens aber nicht. Ist nicht ganz klar. Ja, und das bringt uns jetzt zu der momentanen Geschichte mit diesem Kreuzfahrtschiff, der MV Hondius. Die hat am 1. April in Ushuaia abgelegt. Das ist in Feuerland, Tierra del Fuego in Argentinien. Und ist dann raus auf den Atlantik. Und da ist jemand erkrankt an Bord, und zwar am 6. April. Man hört zumindest, dass das ein niederländischer Ornithologe war, der davor schon 4 Monate in Südamerika unterwegs war, unter anderem in Chile, Argentinien und Uruguay, soweit ich gehört habe. Und der ist leider am 11. April an Bord verstorben. Die waren natürlich auf hoher See und sind im Prinzip weiter gekreuzt und haben von 13. bis 15. April auf Tristan de Cunha angelegt. Das gehört zu Großbritannien, aber es ist eine sehr abgelegene Insel im Atlantik, im südlichen Atlantik. Er hat eben nicht mal einen Flughafen, das wird auch nochmal wichtig werden. Und ja, sind dann weiter und haben am 24. April St. Helena erreicht, eine weitere Insel im Atlantik. Und dort ist die Leiche dieser Person von Bord gebracht worden. Sind auch weitere Personen von Bord gegangen und ausgeflogen worden. Also jetzt nicht aufgrund dieses Vorfalls, sondern weil die Reise dort anscheinend beendet haben. Und die Frau des Verstorbenen hat das Boot auch verlassen oder das Schiff auch verlassen. Und die war am 24. April symptomatisch. Und zu der kommen wir dann noch zurück. Das Kreuzfahrtschiff ist dann weiter gefahren und ist am 27. April in Ascension angekommen und da wurde dann eine dritte Person evakuiert vom Schiff und zwar nach Johannesburg, war auch symptomatisch und die Person ist dort, soweit ich weiß, nach wie vor auf der Intensivstation. Ich glaube, das ist auch die Person, wo zuerst das Hantavirus nachgewiesen wurde. Und zwar noch nicht das Andes-Virus im Speziellen, sondern einfach nur Hunter-Virus. Es ist manchmal auch recht schwierig nachzuweisen, anfangs, was das genau für ein Virus ist, weil manche Tests nicht besonders spezifisch sind. Und man braucht auch Referenzlabors. Gibt es meistens in einem Land nur ein Labor oder sehr wenige, die diese Nachweise machen können. Das ist nicht so unkompliziert, aber die haben in Südafrika immer rausgefunden, gut, das ist jetzt Hunter-Virus. Am 28. April, also nachdem das Schiff weitergefahren ist von Ascension, ist eine weitere Person, glaube eine Deutsche, symptomatisch geworden und die ist dann am 2. Mai leider auf diesem Schiff verstorben. Soweit ich weiß, ist ihr Leichnam noch auf dem Schiff. Am 4. Mai hat man dann herausgefunden, dass es sich tatsächlich um das Andes-Virus handelt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Möglichkeit hat auch bestanden, dass vielleicht Ratten an Bord waren. Ratten übertragen das Soul-Hunter-Virus. Und das kann vielleicht auch ähnliche Symptome verursachen. Das ist aber im Normalfall meistens milder. Aber das war es nicht. Man hat dann gewusst, das ist Andes-Virus. Und man hat dann auch gewusst, naja, da kann es zu Mensch übertragen kommen. Also da muss man aufpassen. Das kann problematisch sein. Am 6. Mai gab es dann Nachrichten, dass eine von den Personen, von den 30, die in St. Helena von Bord gegangen sind, in der Schweiz erkrankt ist, also es war ein Schweizer, der ist in die Schweiz zurück, der ist erkrankt, wurde getestet und wurde positiv auf Hantavirus getestet und das war, wie gesagt, einer von den 30 Personen, die in St. Helena von Bord gegangen sind. Seine Frau war auch auf dem Schiff, soweit ich weiß, ist die unter Quarantäne in der Schweiz, aber nicht symptomatisch, zumindest war das, was ich aus den Medien eruieren konnte. Das Schiff ist weitergefahren, die haben von 3. bis 6. Mai Kapverde angelegt und da hat man dann angefangen, Personen zu evakuieren, die symptomatisch waren. Soweit ich weiß, war das ein Brite, das war der Schiffsarzt, soweit ich weiß, der ist in die Niederlande geflogen worden. Ein Niederländer, soweit ich weiß, wurde evakuiert und eine 65-jährige Deutsche wurde auch evakuiert und die ist nach Düsseldorf geflogen worden, soweit ich das weiß, ich glaube über die Niederlande. Ja, da gab es auch nur ein Problem mit dem Flugzeug. Ich glaube, die Evakuierung von dem Niederländer, die mussten irgendwo zwischenlanden und da musste ein neues Flugzeug her. Also es war auch relativ kompliziert. Und in Kap Verde sind dann auch 3 oder 4, also es kommt darauf an, welchen Medienberichten man glaubt, Mediziner an Bord gegangen, um einerseits Hilfe bereitzustellen, andererseits sich auch anzuschauen, was da wirklich an Bord passiert. Also da waren 2, soweit ich weiß, mit epidemiologischer Ausbildung dabei, um sich das eben anzuschauen. Die Schweizer waren sehr schnell. 8. Mai ist die Sequenz des Schweizer Falls, des Virus, das die Erkrankung in dem Schweizer ausgelöst hat, online gestellt worden. Das heißt, man hat hier sehr schnell gehandelt. Ja, es hat sich tatsächlich ums Andes-Virus gehandelt. Man wusste schon, dass es Andes ist, aber dann hatte man eben die Sequenz. Damit kann man auch phylogenetische Stammbäume machen und das hilft eben mit der Untersuchung des Ausbruchs. Aber die waren da sehr, sehr schnell. Ja, und heute am 10. Mai ist eben auch bekannt geworden, dass es in Tristan da Cunha anscheinend auch einen Verdachtsfall gibt. Das Schiff hatte dort angedockt. Möglicherweise hat sich dort jemand infiziert. Da ist eine Person im Krankenhaus. Die haben relativ wenig Ressourcen dort und Großbritannien hat, die können dort nicht landen, weil es keinen Flughafen gibt. Und es dauert lang, mit dem Schiff hinzukommen. Die sind jetzt drüber geflogen und haben im Prinzip, ich glaube, das war die 16th Assault Brigade. Die sind da abgesprungen über die Insel, unter anderem mit medizinischem Personal und ein paar 1000 Kilogramm medizinischen Equipment, um die Mediziner dort vor Ort zu unterstützen. Über was wir noch nicht geredet haben, ist die Frau des ersten Verstorbenen. Die ist eben am 24. April symptomatisch geworden. Das war, als die in St. Helena waren. Die ist mit diesen 30 Personen von Bord gegangen. Und die ist dann von St. Helena nach Johannesburg geflogen und wollte weiterfliegen in die Niederlande mit dem KLM-Flug 592. Und die ist auch an Bord gegangen, aber der ging so schlecht, dass die wieder aus dem Flugzeug raus musste. Und während der Zeit, wo sie an Bord war, hat sich eine Flugbegleiterin um sie gekümmert. Und die Frau des Verstorbenen ist dann in Johannesburg leider auch verstorben. Und die Flugbegleiterin wurde symptomatisch, also die ist erkrankt. Und da gab es dann auch große Sorge, dass es da schon einen sekundären Fall gibt, also wieder weitergegebenes Virus. Aber anscheinend hat man die negativ getestet. Das heißt jetzt noch nicht viel, weil das ist schwierig, Hantaviren nachzuweisen. Auf der anderen Seite könnte die einen ganz normalen grippalen Infekt entwickelt haben, also wenn sie negativ ist und sich die Erkrankung nicht in eine problematische Richtung weiterentwickelt, ist es wahrscheinlicher, dass sie irgendwas anderes hat. Man muss auch sagen, was Contact Tracing betrifft, da hat man echt gute Arbeit geleistet. Vielleicht habe ich das zu wenig herausgestrichen, aber die WHO organisiert da natürlich sehr viel. Die unterschiedlichsten Länder haben ihre eigenen Behörden. Da sind ja einige Länder mit beteiligt. Die haben ihre eigenen Behörden, die da Contact Tracing machen und die versuchen das zu managen. Und von den 30 Leuten, die in St. Helena von Bord gegangen sind, die hat man alle kontaktiert, da weiß man, wo die sind, deren Gesundheitsstatus weiß man und so weiter und so fort. Also das wird sehr gut und sehr professionell gemacht und wie gesagt, es ist eine Zusammenarbeit von vielen unterschiedlichen Ländern und die Zusammenarbeit wird eben von der WHO koordiniert. Momentan hat das Schiff in Gran Canaria angelegt und soweit ich heute jetzt am Abend gesehen habe, sind die ersten Evakuierungsflüge gestartet. Also man bringt die Leute jetzt an Bord und in ihre Heimatstaaten und ich nehme an, dass die in Quarantäne kommen und man sich eben anschaut, ob jemand Symptome entwickelt oder nicht. Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch von wahrscheinlich wenigen Fällen in der nächsten Zeit hören. Meine Einschätzung ist, dass es da nicht zu einem größeren Ausbruch kommt. Allerdings definitiv sagen kann man es nicht. Viren sind da oft recht hinterhältig und für Überraschungen gut leider. Aber grundsätzlich glaube ich, kann man annehmen, dass das unter Kontrolle bleibt. Es zeigt natürlich, dass dieses Andes-Virus schon das Potenzial hat, Probleme zu verursachen. Ich habe am Anfang gedacht, naja, vielleicht waren die alle auf einer Tour in Argentinien, haben sich dort alle angesteckt, sind an Bord gekommen, haben alle die Infektion sich bei Nagetieren eingefangen, was möglich ist. Also wenn so eine Reisegruppe wo unterwegs ist und die da in Kontakt kommen mit kontaminiertem Material, das ist durchaus möglich, dass das so passiert wäre. Aber wenn man sich die Zeitverläufe anschaut, ist es, glaube ich, schon sehr wahrscheinlich, dass es da zum Mensch-zu-Mensch-Übertragung gekommen ist. Wie gesagt, ich hoffe, dass man das unter Kontrolle behält. Ich glaube, es ist momentan auch nicht außer Kontrolle. Und ich glaube nicht, dass das zum größeren globalen Problem wird. Ich habe früher gesagt, dass es eben viele Unbekannte gibt zur Übertragung von Hantaviren, weil man wenig Erfahrung hat, wenn man nicht genau weiß, wie die Übertragung jetzt wirklich passiert, welche Faktoren da eine Rolle spielen, wie häufig das ist. Und jetzt kommt noch diese Lage auf dem Kreuzfahrtschiff dazu. Das ist neu, das gab es noch nie, Hantaviren auf einem Kreuzfahrtschiff. Das ist natürlich eine weitere Unbekannte und das macht Leute nervös. Und das andere, was einen auch nervös macht, ist, dass wir diese Erkrankung eigentlich nicht behandeln können und dass es auch vielleicht gar nicht so einfach ist, Impfstoffe herzustellen. Es gibt kein spezifisches Medikament, kein spezifisches antivirales Medikament gegen Hantaviren, auch nicht gegen das Andes-Virus. Man versucht, Ribavirin einzusetzen. Es ist nicht besonders klar, wie gut das funktioniert. Man hat bei historischen Fällen, damals in Korea, auch versucht, Plasma einzusetzen, also von Leuten, die Infektion hatten und dann gesundet sind. Die haben Plasma gespendet und das Plasma mit Antikörpern drinnen hat man dann versucht einzusetzen, um Neuerkrankte zu behandeln. Da weiß man auch nicht genau, wie gut das funktioniert hat. Aber im Prinzip gibt es nichts. Also man kann einfach nur die Symptome behandeln. Wenn die Lungenfunktion weg ist, versuchen die über ECMO zu ersetzen und zu schauen, dass die Leute durchkommen. Aber im Prinzip gibt es nichts zur Behandlung. Es gibt monoklonale Antikörper, die entwickelt wurden, aber die sind nicht klinisch getestet worden bis jetzt. Es ist oft recht schwer, Forschungsförderung dafür zu bekommen. Wir haben auch im Labor monoklonale Antikörper gegen Andes-Virus gemacht, aber auch Hantavirus-Antikörper, also die alle Hantaviren neutralisieren. Wir haben auch versucht, Forschungsförderung zu bekommen vor diesem Ausbruch, unter anderem von der EU, um die so weit zu entwickeln, dass man die einsetzen könnte in einem Notfall. Wurde leider abgelehnt, der Antrag. Im Jänner haben wir das zurückbekommen. Das ist jetzt ein bisschen ironisch. Also es gibt im Prinzip nichts und das ist eins der Probleme. Das andere ist natürlich, wie ich früher beschrieben habe, dass dieses Spike-Protein recht kompliziert ist. Also es ist GNGC. Und was noch dazu kommt, ist, dass diese Viren in Zellkultur, in Bioreaktoren extrem schlecht wachsen. In Südkorea und in China hat man einen Impfstoff hergestellt gegen Hunter A, das eben dort zirkuliert, in Nagetieren und dann zoonotische Infektionen verursacht. Der Impfstoff ist nicht besonders gut, die Immunantwort ist nicht besonders gut und das hängt auch damit zusammen, dass man eben kaum Ausbeute kriegt, wenn man das Virus, das ist eben ein Totvirus-Impfstoff, in der Zellkultur wachsen lässt. Und das gleiche Problem hat man mit allen Hantaviren. Das heißt, einen Totvirus-Impfstoff zu machen, für viele Menschen wäre wahrscheinlich schwierig. Das Glykoprotein grundsätzlich ist schwierig, rekombinant herzustellen, also ein rekombinantes Protein-Vakzin herzustellen, wäre wahrscheinlich auch nicht so einfach. Es gibt Ansätze, wo Leute DNA-Impfstoffe ausprobiert haben in Menschen. Das hat funktioniert, aber auch nicht, würde ich sagen, besonders gut. Mit mRNA wird es wahrscheinlich gehen, aber wie gesagt, da gibt es auch viele Fragezeichen. Und deswegen ist die Situation eben vielleicht weniger relaxed, weil es eben so viele Fragezeichen gibt. Man weiß nicht, wie es mit der Mensch-zu-Mensch-Übertragung aussieht. Man weiß nicht, was dieses Kreuzfahrtschiff-Setting dazu beiträgt, dass das problematisch sein könnte. Man hat keine Therapien und man weiß nicht, ob ein Impfstoff funktionieren würde. Und man ist noch nicht dort mit dem Impfstoff. Ne? Also wie gesagt, viele Unbekannte. Aber nur um nochmal dazu zurückzukommen, ich glaube, die Einschätzung der meisten Experten im Moment und auch meine Einschätzung ist, dass das unter Kontrolle ist, dass sich das nicht stark ausbreiten wird, dass es vielleicht noch zu einer Handvoll Fällen kommen wird von Leuten, die sich schon immer am Schiff angesteckt haben. Die Inkubationszeit ist, wie erwähnt, recht lang und dass das das Ende der Geschichte ist. Das ist am wahrscheinlichsten, denke ich. Aber ich glaube, es zeigt uns auch, dass man vielleicht anfangen sollte, mehr an Hantaviren bzw. an das Virus zu forschen und vielleicht da auch versuchen sollte, gute Therapien und Impfstoffe zu entwickeln. Ich glaube, das wär ganz gut für die Zukunft. Das war's für heute. Es ist eine längere Episode geworden. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, geht das ganz einfach über Steady. Ich werde wahrscheinlich in einer Woche oder zwei nochmal ein Update zu der Situation machen, wenn sie wirklich viel tut. Aber ich hoffe, bis dorthin hat sich die ganze Geschichte wieder beruhigt. Na passt, dann bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.